Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo, hier sind wieder Marianne und
Sarah, hallo.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zur zweiten Folge von Autorinnen im Porträt und wir starten heute mit einer Autorin, die hatten wir in der letzten Folge schon angeteasert und das Zitat, was diese gesagt hat, ging so: Wir sind auf der Welt, um das Glück zu suchen, nicht um es zu finden. Der eine oder andere von euch hat sich vielleicht damit auseinandergesetzt, vielleicht auch ganz frech mal gegoogelt, worum es geht, um wen es geht. Und ich denke, wir können das jetzt ganz gut auflösen, oder Sarah?
Ja, auf jeden Fall. Also googeln wäre natürlich die leichteste Variante. Ich hoffe, dass auch ein paar Hörerinnen und Hörer so mal überlegt haben. Aber ja, es könnte tatsächlich zu vielen auch passen, ne?
Ja, tatsächlich. Ich würde einfach mal ihren Namen sagen. Und zwar geht es heute um Sidonie Gabrielle Claudine Colette. Ich denke, der letzte Name ist den meisten ein Begriff, denn da kam ja vor 3 Jahren auch ein Film dazu raus mit Keira Knightley. Auf den werden wir uns nachher nochmal beziehen. Und ich sage, ich starte einfach mal.
Ja, sehr schön. Ich bin gespannt.
Genau. Wie schon erwähnt, Sidonie Gabrielle Claudine Colette wurde am 28. Januar 1873 in Saint-Sauveur-en-Puisé, Département Yvonne im Burgund geboren. Ihre Mutter Sidonie und der ehemalige Offizier Jules Colette sind ihre Eltern und Sido war bereits Witwe und brachte 2 Kinder mit in die Ehe und 1868 wurde Colettes Bruder Leo geboren. Also sie hatte halt auch Brüder, mit denen sie halt auf dem Land groß geworden ist. Und es ist eigentlich schon so, dass sie aus dieser Zeit auf dem Land in Saint-Sauveur viel Inspiration geschöpft hat, weil das war praktisch damals der Grundstein für ihre ersten Erfolge und die feierte sie indirekt mit der Claudine-Reihe. Und da sind insgesamt 4 Romane erschienen. Einer davon ist Claudine à l'école, auf Deutsch Claudine erwacht. Und der bezieht sich halt sehr stark auf ihre Schulzeit. Der Roman La Maison de la Claudine ist vor allem bezugnehmend auf ihr Elternhaus. Und dann gibt es aber auch neben dieser Claudine-Reihe, da werde ich gleich nochmal was zu sagen, weil der ist vor allem sehr prägnant in Bezug auf ihren ersten Ehemann, hat sie auch den Roman Sido geschrieben, der eine Hommage an ihre Mutter darstellt, weil Sido und Colette halt eine sehr enge Bindung auch zueinander hatten. Sie hat halt tatsächlich ihre Mutter auch Sido genannt und es gibt so viele schöne Zitate oder ja Anekdoten zu ihrer Mutter auch. Also die beiden haben zum Beispiel viel auch zusammen im Garten gearbeitet und da hat Colette dann auch viele Gespräche mit ihr geführt. Und um so ein bisschen den Charakter von Sido auch zu beschreiben, kann man zum Beispiel eine schöne Geschichte erzählen. Es war halt auch so, dass die zusammen in die Kirche gegangen sind. Und wenn der Pfarrer halt mit der Zeit überzogen hat, also mit seiner Predigt, hat sie halt ihre Taschenuhr rausgeholt und hat die so geschwenkt.
Ja. Schön.
Als wie, es wird jetzt Zeit. Ne?
Schön.
Ich kenne das, bei uns zu Hause wurde dann immer gesagt, so, ne? Und auf die Uhr geguckt und es ist einfach total schön zu sehen, dass sowas früher schon gemacht wurde.
Also manche Sachen, Aufbruchszeichen, genau.
Ein Aufbruchszeichen gegeben wurde, aber das musste ja auch erstmal bringen, so.
Habt ihr das in der Kirche auch gebracht, ja?
Wir sind keine Kirchengänger gewesen.
Das ist nochmal eine Nummer also, krasser in der Kirche. Ja, aber würden sich vielleicht viele heute auch noch wünschen, ne? Dass da jemand mal die Uhr schwenkt oder auf die Armbanduhr tippt oder so, ne?
Hm, ja, schön. Hast du da diese Erfahrung gemacht in der Kirche? Seid ihr in die Kirche gegangen?
Ich bin in Bayern aufgewachsen, aber war da so die Exotin als Atheistin. Ich bin nicht getauft, war aber dann zu Schulzeiten in der Kirche öfter mal. Aber das musste halt dann ausgehalten werden, bis es vorbei war.
Also auch wirklich zu Weihnachten immer schön zur Messe und...
Nee, so privat gar nicht, aber so in Bayern war Aschermittwoch zum Beispiel ganz groß. Und da haben dann jedes Schulkind hat ein Aschekreuz auf die Stirn gekriegt. Und meine Mama war dann ganz entsetzt, als ich heimkam. Für mich war es irgendwie witzig als Kind, aber Kirche war da in Bayern schon noch groß, ja.
Nee, also ich würde mich als Agnostikerin bezeichnen und da hat das bei uns auch keine große Rolle gespielt. Aber umso lustiger war halt wirklich diese Anekdote an. Also das finde ich super zu finden, ja, das ist großartig. Und genau, also ich werde nachher nochmal ein Zitat von ihr bringen, was ich auch sehr, sehr prägend und passend fand, was man heute vielleicht auch so noch finden könnte. Also sie war tatsächlich für die damalige Zeit, ne, wir müssen immer überlegen, wir befinden uns hier am Anfang des 20. Jahrhunderts, ausgehend des 19. Jahrhunderts. 1893 heiratet Colette mit 20 Jahren den 14 Jahre älteren Henri Gauthier Villars und aufgrund seines Nachnamens, also der hieß nicht William, sondern mit Nachnamen Gauthier Villars wurde er halt Willi genannt. Und naja, man würde ihn heute beschreiben als Marketing-Experten in dem Sinne, weil der verstand sich halt sehr gut darauf, dekadente Romane unter seinem Namen herauszubringen, die er allerdings von anderen Leuten schreiben ließ. Der hat dann halt wirklich nur die redaktionelle Arbeit übernommen und naja, sicher auch, sag ich mal, auf den einen oder anderen Roman mal mehr Einfluss gehabt und mal weniger, aber tatsächlich, ja, war das halt eher so eine Art Ghostwriting-Agentur, die er da betrieben hat.
Ja, genau. So eine Literaturagentur, ne?
Ja, genau, eine Literaturagentur, aber dass dann halt sein Name als Autor drauf stand. Mhm. Ja, so. Kann man machen. Und so ist es dann halt auch so, dass 1896 auch Colette auf Bestreben ihres Mannes beginnt, ihre Kindheits- oder Jugenderinnerungen aufzuschreiben. Also er bittet sie direkt darum, weil sie vorher halt auch bei ihm mehr oder weniger angestellt war, da bestimmte Schreibtätigkeiten auch durchgeführt hat. Es aber so war, dass er das zum Anfang gar nicht rausbringen wollte, weil er erstmal gesagt hat, lame, ne, langweilig. Und dann lag das erstmal, wie das heutzutage bei manchen Werken ja auch noch ist, lag das erstmal 2 Jahre lang in einer Schublade, bis er es dann wieder vorgeholt hat und sich dann tiefgehend damit auseinandergesetzt hat und dann gedacht hat, ach, eigentlich kann man da ja vielleicht doch was mit anfangen. Und so kam es, dass dann halt eben das erste Buch erschienen ist, Claudine à l'école, oder wie gesagt, Claudine erwacht auf Deutsch, und verlegt wurde aber halt, jetzt kommt's, wir hatten das letztes Mal in der letzten Folge schon mal kurz angerissen, unter seinem Namen. Also hier war es noch nicht mal so, dass Colette es möglich war, naja, letzten Endes war er ihr Pseudonym. Aber hier war es dann wirklich so, dass er auch, sage ich mal, den ganzen Ruhm für sich dann eingeheimst hatte. Also er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Lebemann, der hat nicht nur das verstanden, das Geld über die Literatur, die für ihn geschrieben wurde, reinzuholen, sondern das auch ordentlich auszugeben.
Das war ganz wirtschaftlich gedacht, ne? Und ich meine, er war die Marke in Paris für Literatur, also sein Name so, ne? Genau.
Genau, der sollte dann auch da draufstehen, bitteschön. Und so sind dann halt diese bekannten Claudine-Bücher entstanden, auf die auch der Film sehr stark eingeht. Wir haben uns in dem Zusammenhang auch mit dem Film auseinandergesetzt, haben den in Vorbereitung auf den Podcast geschaut oder auf die heutige Podcast-Folge. Und es ist ja tatsächlich so, dass der Film nur eigentlich einen sehr kleinen Teil von ihrem Leben darstellt. Ne? Das ist ja diese Zeit mit Willi.
Genau, genau. Also Monsieur Willi spielt eine sehr große Rolle auch im Film, genau. Und der Film heißt Colette, ist von 2018, das ist richtig, aber eigentlich sagt er relativ wenig über ihr Leben. Also er beleuchtet so diese Anfangszeit näher und das Erscheinen der Claudine-Reihe, genau, in Paris, dass das ein Riesenerfolg war, ein Riesenrenner war. Aber ist doch, ich sag mal so, er ist unterhaltsam und nett, der Film. Aber wenn man sich für Literatur interessiert oder für ihr Leben, ja, das sind halt doch viele Lücken, ne? Wie das dann oft so ist, wenn Leben verfilmt werden, ist dann doch noch viel Platz für weiteres Schauen. Und es war eben so, dass das, ja, dass sie eine Riesenmode geworden sind in Paris, die Romane. Das wird, wie gesagt, gut dargestellt. Allerdings wird dann eben darauf eingegangen, dass die Frauen sich dann so kleiden wie Claudine, also so Schulmädchenmode mit großen weißen Krägen, dass die Frauen sich dann Bobfrisuren, also so Kurzhaar-Bobfrisuren schneiden lassen wie Claudine. Aber über die Bücher wird eigentlich gar nichts gesagt, also warum die so erfolgreich geworden sind. Klar, Monsieur Willi stand drauf als Name, er war die Marke, aber um was es genau in den Büchern geht oder was da jetzt so eine Sensation war, was da neu war, das wird natürlich total außen vor gelassen. Also, dass damals sie den Frauen zu der Zeit eine Stimme gibt, das war ja eigentlich das Besondere, ne? Und dass sie dann so eine Art Vorbild für die Frauen wird, was ist, ja, was eben ganz neu war und was ganz Großes, Neues damals, das kommt eben gar nicht so raus. Also, es wird dann eher Wert auf dieses Optische gelegt, was dann alles in Mode kommt. Aber über die Bücher erfährt man jetzt gar nicht so viel. Und ja, also, wie aktiv sie danach noch war, was sie danach alles noch geschrieben hat und so, das spielt dann auch keine Rolle. Also, sie haben sich hier diesen Anfangsaspekt rausgepickt zum Film. Und ich habe eine Filmkritik auch drüber gelesen von Annabelle Hirsch in der Zeit, die erschien, in der Zeit online. sie hat das nochmal total gut zusammengefasst, dass ja, dass sie Colette als Figur hier sehr unterkomplex gezeigt ist eben, ne? Und dass eben gar nicht drauf eingegangen wird, wie kam es zu dieser Mode, wie kam es zu diesem riesigen Erfolg der Bücher, sondern alles eher so ein bisschen oberflächlich und klar unterhaltsam ist ein Film, also man kann sich den ruhig mal anschauen, aber es wird eben ja, viel außen vor gelassen und relativ oberflächlich belassen und nur ein kleiner Zeitraum beleuchtet, so, genau.
Ja, weil mit Willi war sie ja tatsächlich auch nur in Anführungszeichen 10 Jahre zusammen, bis es dann zur Scheidung kam. Und was der Film noch anreißt, ist ja dann schon ihre anfängliche Beziehung mit Mathilde de Morny oder später genannt auch Missy, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und das hat mich auch stark gewundert bei dem Film. Also, weil es wird dann am Ende schon in Bezug hergestellt, dass sie halt auch homosexuelle Beziehungen eingegangen ist, aber dass das zum Beispiel in Claudine auch schon eine Rolle gespielt hat, wo dann auch von der Schwärmerei zu einer Lehrerin die Rede ist, was natürlich zu der Zeit damals ein absolutes No-Go eigentlich dargestellt hat, aber in den Büchern für Furore gesorgt hat und natürlich auch für die entsprechenden Umsätze. Das heißt, es war ja auf jeden Fall ein Interesse da, aber das wurde ja auch am Anfang als Tabu angesehen, ne? Und trotzdem waren ja die Verkaufszahlen da. Also das wäre ja auch mal interessant gewesen. Und wenn halt wirklich mehr Kontext da gewesen wäre zu den Büchern, hätte sich das auch viel leichter erschlossen. Und dann hätte sich auch erstmal erschlossen, was das wirklich eigentlich für eine Besonderheit war, diese Bücher zu dieser Zeit rauszubringen. Und es wäre eigentlich auch spannend gewesen, dann zu sehen, okay, wie akzeptiert das auch war, weil es halt von einem Mann veröffentlicht wurde. Und dann hätte man sich ja vielleicht auch viel eher mit der Frage auseinandergesetzt, was wäre denn gewesen, wenn sie es direkt irgendwie rausgebracht hätte. Es wäre ja die Möglichkeit da gewesen, das über Willi zu tun. Ja.
Ja, also es wird in dem Artikel von der Annabelle Hirsch auch kurz angerissen. Das fand ich ganz interessant, weil das im Film ja auch anders dargestellt wurde, dass es sozusagen ein offenes Geheimnis war, dass eigentlich Colette die Verfasserin war der Bücher. Dass nicht ihr Name dastand, aber dass es ganz Paris eigentlich wusste, so, ne?
Ja, das wird auch überhaupt nicht gesagt, ne? Das, also es wird eigentlich so getan, als wenn das mega Riesengeheimnis ist, aber war es gar nicht. Also ich glaube auch, in den Aufzeichnungen, die ich recherchiert hatte, das war Colette in Rowolds Monographien, in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, kam 1958 raus. Da gibt es direkt auch Zitate von ihren Liebhaberinnen, wo auch direkt gesagt wird, das wird ja auch ganz kurz dann am Ende des Films angerissen, wo dann wirklich ganz kurz gesagt hat, so in der Art hier, komm, wir wissen es eigentlich. Ne, und bring doch jetzt mal bitte ein Buch auch unter deinem Namen aus. Es ist okay, wenn du das machst. Und so ist es dann auch geschehen. Und 1904 wird ihr erstes Buch veröffentlicht, das unter dem Namen Colette Willi dann noch erscheint. Und das heißt Dialog de Bête, auf Deutsch komplett frei übersetzt, 7 Tierdialoge. Und da geht es dann halt auch nochmal um die Liebe zur Natur. Also sie hatte auch eine sehr enge Beziehung zur Natur gehabt. Ihre Beobachtungsgabe steht da halt auch immer sehr stark im Vordergrund. Also da merkt man halt auch, wie scharf sie die Sachen wahrgenommen hat. Und das wird halt in diesem Buch sehr schön beschrieben. Und wenn wir uns jetzt nochmal, ne, also ihr könnt euch den Film ruhig anschauen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das würden wir an der Stelle schon empfehlen, weil er einfach einen schönen Abriss gibt auch mal über diese Person. Aber es ist letzten Endes halt wirklich nur ein ganz minimaler Ausschnitt, weil auch da wird zum Beispiel ganz kurz gezeigt, wie sie halt so eine Schildkröte da anguckt, ne? Und und dann sagt, ja, dir geht's jetzt hier schlecht, aber auch da hätte man viel mehr draus machen können, ne? Weil eigentlich dieser ganze Bezug zur Natur, zu den Tieren, ne, wo sie sich ja auch viel mit ihrer Mutter halt aufgehalten hat, wo viele Gespräche stattgefunden hat, das ist nur am Rande wahrnehmbar. Und das ist ja echt schade, weil da hätte man richtig tief gehen können. Aber gut. Wollen wir nicht so viel meckern.
Ja, nee, da gebe ich dir total recht. Also was man in dem Film sieht, ist eine für ihre Zeit sehr selbstbewusste Frau oder eine selbstbewusste Frau, die ihrer Zeit sehr voraus ist, die kein Blatt vor den Mund nimmt, die ihr Leben selbst gestaltet. Das auf jeden Fall, aber über ihre Literatur oder über ihr Leben generell erfährt man halt sehr wenig bis nichts, aber es ist unterhaltsam, ne? Ja.
Genau, und deswegen ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir nämlich da ansetzen, wo der Film aufhört, denn sie lässt sich 1906 von ihrem ersten Ehemann Willi scheiden und fängt dann halt eine Karriere als Schauspielerin oder eher gesagt sogar als Pantomime an, was natürlich, ne, wir wissen das, zur damaligen Zeit als Frau ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, halt schon auch eine Besonderheit darstellte. Und man darf nicht vergessen, dass der Ruf der Schauspielerinnen oder halt auch Pantomimen ein sehr zweifelhafter war, denn die wurden teilweise wirklich auch mit Prostituierten gleichgestellt, was den Ruf anging. Also, aber Colette hat das halt mit vollster Leidenschaft halt wirklich auch ausgelebt und wollte dem auch, ja, wollte ihrer Rolle halt auch gerecht werden oder so auch wahrgenommen werden. Und da gibt's halt ein schönes Zitat von ihr. Und das ist aus ihrem Buch, was sie halt in dem Zusammenhang geschrieben hat und was ich tatsächlich mit als spannend, also eigentlich als das Spannendste empfinde. Und das ist halt La Vagabonde, weil das ist das Buch, was eigentlich ihre eigene Emanzipation beschreibt. Weil das schrieb sie während dieser Zeit als Schauspielerin und ist eigentlich auch wie fast alle ihre Bücher sehr autobiografisch geprägt. Genau, und da steht drinnen: Vor mir im Spiegel, in jenem geheimnisvollen Raum der Widerscheine, sehe ich das Bild einer Literatin, die auf Abwege geraten ist. Man sagt mir auch, dass ich beim Theater bin, doch bezeichnet man mich nie als Schauspielerin. Warum? Darin liegt eine feine Nuance, die in höfliche Form gekleidete Weigerung, mir in dieser selbst erwählten Karriere einen Rang zu gewähren. Hart, oder? Also, weil sie hat schon gesagt, okay, ich bin jetzt Schauspielerin, ich ziehe das jetzt hier durch und dann wird aber gesagt, ja, du bist ja beim Theater.
Ja, das ist krass. Anstatt das so sehen zu können, okay, sie ist eine Frau mit vielen Talenten oder auch als eine solche Person gewürdigt zu werden, ne, die Schauspielerin ist und Literatin, Künstlerin im großen Sinne, ist man dann eher so im Bereich der Abwertung, weil sie macht alles halb und nichts ganz so ungefähr. Ne? Das ist dann eher so die Sichtweise. Ist interessant, ja.
Ja, und ihr dann nicht mal den Beruf zugestehen, der sowieso, sage ich mal, jetzt nicht den besten Ruf hat, aber ihr dann nicht mal den Namen zuzugestehen, ne? Als wenn man dann sagt, ja, du machst da halt was beim Theater und dann ist es ja auch völlig offen gelassen, was sie da macht.
Ja,
das wird ja dann gar nicht definiert. Genau, und deswegen möchte ich das hier aber an der Stelle nochmal gesondert hervorheben, weil das Werk La Vagabonde ist halt wirklich mit eines ihrer bekanntesten und das ist auch das, womit sie, wir sind wieder beim Prix Goncourt, den haben wir letzte Woche schon mal angerissen. Wir erinnern uns, nur 12 Frauen haben diesen bis jetzt erhalten. Und da ist sie tatsächlich dann auch für in Frage gekommen. Sie hat ihn nicht bekommen, aber ist dann tatsächlich später auch mit ins Komitee gewählt worden. Das war später in den 1944 oder 45, da gibt es verschiedene Zeitangaben. Und war dann ab 1949 sogar auch Vorsitzende. Aber selbst bekommen hat sie ihn in dem Zusammenhang nicht. Bei La Vagabonde ist es ja auch so, dass das für mich halt den Aufbruch in ihrem Leben darstellt, was ihre Eigenständigkeit, was ihr eigenes Bild, also als eigenständige Person nach außen darstellt, weil sie da natürlich halt nicht mit einem Mann zusammen war, jedenfalls nicht die ganze Zeit, sondern eine 5-jährige Beziehung zu der schon eben genannten Missy gepflegt hat. Und da kam es ja zum Eklat, wo in der Folge oder der Pantomime Rêve d'Égypte im Moulin Rouge es zu einem Kuss kam der beiden. Und daraufhin, das ist halt, ne, da endet ja mehr oder weniger der Film dann auch, es zum Eklat kam und daraufhin alle Aufführungen komplett abgesagt wurden und die beiden halt ihre Beziehung, die halt auch 5 Jahre dauerte, geheim halten mussten. Und was ich halt spannend fand, war, dass in der Quelle, wo ich das gelesen habe, also da sind wir wieder bei den Selbstzeugnissen und Bilddokumenten aus dem Rowohlt Verlag, das ist von 1958 und da gibt es eigentlich eine sehr schöne, ja, detaillierte Zeittafel, wo auch ihre Beziehungen, ihre Erscheinungen bis zum Kleinsten drin stehen, aber nicht einmal auf eine homosexuelle Beziehung eingegangen wird, weil Colette ist 1954 gestorben. Das Dokument, was ich zur Recherche genutzt habe, die Selbstzeugnisse und Bilddokumente, sind 1958 erschienen und da gab es halt in keinster Weise in der Zeittafel einen Bezug zu ihren Beziehungen, die sie mit Frauen gepflegt hat. Es wird durchaus innerhalb der Romane wird darauf eingegangen, dass es da auch Stellen gibt, wo homosexuelle Beziehungen geführt werden oder gepflegt werden. Und das wird auch das fand ich ein bisschen überraschend, da wird nicht wirklich wertend drauf eingegangen. Das wird dann auch eher als sehr, naja, so ein bisschen frivol, aber auch unterhaltsam wahrgenommen, aber ist ja nur in dem Buch. Ja. Und in ihrem eigentlichen Leben wird da überhaupt nicht drauf eingegangen. So, das wurde auch in der Zeittafel nicht einmal erwähnt.
Mhm. Finde ich auch interessant, ja. Also die Aufführung, von der du erzählt hast, der Rêve d'Égypte, ne, 1907, das fand ich auch ganz interessant, weil genau, also so Anspielungen in Büchern oder so, wie man das dann auch in den Claudine-Büchern hatte, die kamen ja super gut an beim Publikum, ne? Weil es eben mal was anderes war, was Neues, was Selbstbewusstes, gerade auch in dem Bereich Frauen bekommen eine Stimme in der Öffentlichkeit. Und ja, ins Moulin Rouge wurde natürlich gern gegangen. Da wurden sich gern frivole Sachen angeschaut. Ne? Frauen, die Röcke heben, tolle Kabarett-Varieté-Aufführungen. Aber wenn es dann an diesem Punkt kommt, wo man einen kurzen Kuss zwischen zwei Frauen sieht, das schien dann zu der Zeit absolut die Grenze zu sein. Ne? Das war zu viel. Das war zu viel Intimität, zu viel Nähe, zu viel zur Schau tragen. Und dann war sofort alles erledigt. Ne? Also es ging dieses nach außen zeigen, nach außen leben und sei es jetzt nur während einer Aufführung, ging einfach überhaupt nicht beim Thema Homosexualität zu der Zeit. Und das fand ich eben total interessant. Also, dass das offensichtlich eine ganz, ganz krasse Grenzüberschreitung war, vieles andere dann aber als schöne, frivole Unterhaltung gewertet wurde, ne?
Genau, frivol mit Abstand. Ne? Das war okay. Naja, ich glaube, weil es dann ja wirklich beispielgebend ist. Sobald dann vielleicht eine Frau mit im Publikum sitzt, die sich dann vielleicht denkt, ach, das finde ich ja jetzt auch gar nicht so verkehrt. Oder das erklärt vielleicht auch meine Gedanken in gewisser Richtung. Dann stellt das ja eine Gefahr dar. Und die finde ich eigentlich genauso bei Büchern gegeben. Weil jeder von uns hat Fantasie, jeder von uns. Deswegen mögen wir ja, glaube ich, auch Bücher.
Ja, ja.
Weil die genau das ja eigentlich noch mal viel visueller in unseren Köpfen noch mal darstellen können. Aber ich denke, das wurde zu der Zeit natürlich dann noch mal ganz anders wahrgenommen. Mich erinnert das halt auch an das Thema Triggerwarnung, was ja jetzt auch wieder heiß diskutiert wird, aber halt auch in Form von Büchern. Ja, also das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, weil die Frage ist natürlich, wodurch wird man am meisten getriggert? Natürlich kann man auch durch Bücher getriggert werden, aber das hat ja wieder dann was mit Vorstellungskraft zu tun. Hier fühlen sich die Leute am meisten durch einen Kuss im Varieté getriggert. Aber das kann ja wirklich bei jedem ganz unterschiedlich ausfallen, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Kommt drauf an, wie ausgeprägt auch die Fantasie ist, ne? Aber das, ja, das unmittelbare Visuelle hat da einfach eine riesige Sprengkraft, so, ne? Genau.
Ich glaube, was die Nachhaltigkeit angeht, ist es bei Büchern viel existenzieller.
So. Ja, also auf der Bühne ist es dann eben ein Moment, der sofort danach wieder verflogen ist. Im Buch kannst du auch später nochmal nachlesen oder zurückblättern. Ne? Es ist nur eben das, dass dieser Moment, den du direkt vor dir siehst, eben nicht interpretiert werden muss erst, ne? Wie du sagst jetzt auch, ja, wie in einem Buch, dass das eben deshalb ganz anders gewertet wird und ganz anders eingeschätzt wird, die Wirkung, als dieser unmittelbare Moment auf der Bühne, der eben sofort auch wieder verflogen ist.
Ja, also deswegen, also echt eine spannende Geschichte. Genau, wie schon erwähnt, sie war ja dann mit der Missy zusammen, diese 5-jährige Beziehung. Und hier würde ich auch gerne nochmal ein Zitat von ihrer Mutter bringen, weil mit der hat sie halt sehr offen auch über ihre Beziehungen geredet. Die Sido, die war zum Beispiel sowieso auch von Anfang an nicht wirklich der Fan von dem Willi, mit dem sie zusammen war. Die hat da sehr schnell gemerkt, dass der ihr nicht gut tut. Und sie war auch sehr offen, was die Beziehung zu der Mathilde de Morny, ne, genannt Missy, angeht, und hat in dem Zusammenhang gesagt, ich würde sie auch sehr gerne einladen, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die ganzen Debilen hier im Dorf rauskommen und euch angaffen würden. Und da dachte ich, ja, das war ein Satz, wo ich dachte, ja, den könnte man heute auch noch so sagen.
Ne? Ja, ist der Unterschied zwischen Stadt und Land, ne, ist hier ganz witzig dargestellt, kann man sich auf jeden Fall so ganz gut reinfinden. Man kann eben nicht in der Anonymität abtauchen und man ist dann direkt ein bunter Vogel, ein Paradiesvogel und fällt auf und in der Stadt, ja, geht man vielleicht irgendwo vorbei, wird kurz schief angeguckt, damit ist es erledigt oder man fällt eben gar nicht auf, ne, ja.
Genau, witzig. Das war damals wahrscheinlich noch viel stärker als heute, aber so ganz weg sind wir ja davon jetzt nicht. Ne? Also das ist ja immer, es ist einfach ein Unterschied, ob du auf dem Dorf groß wirst. Also ich kann da für mich selber sprechen, das ist einfach was anderes als in der Stadt.
Auf jeden Fall witzig formuliert so, ja.
Ja, für die Zeit, ich hab da echt, den Satz habe ich mir dreimal durchgelesen, weil ich den so lustig fand in dem Zusammenhang. für die Zeit, weil ich dann immer gesagt habe, okay, krass, die hat das Anfang des 20. Jahrhunderts rausgehauen. Genau, nach ihrer Beziehung zu Missy ist sie dann 1912 eine Ehe mit dem Chefredakteur des Matin, Henri de Jouvenel, eingegangen. Und aus dieser Ehe ist auch Tochter René de Jouvenel hervorgegangen. Und die geht später in die Literaturwelt als Belle Gazur ein. Und was hier interessant oder auch spannend ist, ist, dass, oder wo ich auch nicht richtig rausgefunden habe, woran das liegt, dass Colette eine eher distanzierte Beziehung zu ihrer Tochter hatte. Also die René ist tatsächlich hauptsächlich bei ihrer Gouvernante groß geworden und hat später halt auch die meiste Zeit ihrer Jugend im Internat verbracht. Da gibt es tatsächlich auch ein bisschen trauriges Zitat. Und zwar hat Colette auch mal gehört, wie René zu ihrer Puppe gesagt hat, sei froh, dass du keine Berühmtheit als Mutter gehabt hast.
Oh, krass.
Was ich da prägnant fand, war, dass sie halt gesagt hat, also wenn das wirklich so das Zitat ist, wie ich es halt gefunden habe, gehabt hast. Ne, sie hat, also da stand halt nicht hast, sondern gehabt hast. Also sie hat wirklich diese Distanz schon zu ihrer Mutter da formuliert. Und das fand ich schon heftig. Und ich habe wirklich versucht, überall zu schauen. Und ich kann das nicht richtig erklären. Vielleicht ist es auch eine Art Schutz gewesen. Oder es stand mal in einem Nebensatz, dass sie Angst hatte, dass sie ihre Berühmtheit halt aufgeben muss oder dass sie ihre Arbeit halt nicht richtig vollführen kann, wenn sie halt diese Tochter um sich hat. Das war für sie halt in dem Kontext nicht möglich und daher hat sie ihre Tochter da mehr oder weniger abgegeben.
Ja.
Das fand ich schon heftig, also weil sie als Person, die ja so eine enge Bindung zu ihrer Mutter hatte, das gemacht hat und da dann wirklich, wo man gemerkt hat, okay, dass sie das wahrscheinlich auch als komplett getrennt betrachtet hat, ihre Arbeit sowie ihr Familienleben sowie auch ihre Tochter, ne? Also einmal ihre Familie mit ihrem Vater, ihren Brüdern sowie ihrer Mutter, dann ihre Arbeitswelt und dann halt nochmal ihre eigene Familie. Das fand ich schon, da wurde ich dann doch eines Besseren belehrt, dass bei ihr scheinbar dann doch wirklich die Karriere im Vordergrund stand. Und es wahrscheinlich dann einfach in ihrem Leben bis dahin zu viele Einflüsse gab, die das dann auch so auf den Weg gebracht haben und so gesteuert haben, dass das für sie der einzige Weg war, das so zu machen. Ich glaube auch nicht, dass sie ihre Tochter nicht geliebt hat oder so, aber das einfach, ja, die hat das halt strikt getrennt. Ne? Es war eine Karrierefrau dann in dem Sinne. Und ich glaube auch nicht, dass man das jetzt in einer Weise verurteilen sollte, weil es war einfach schwer damals für Frauen, so eine Karriere zu machen. Und sie hat sich das halt sehr stark und über einen sehr langen Zeitraum erarbeitet. Und letzten Endes kann man jetzt auch nicht wissen, aus den Quellen, wie ich sie jetzt gefunden habe, wie sehr die Tochter darunter gelitten hat. Also da gab es halt wirklich nur diesen einprägnanten Satz. Aber wie gesagt, ich finde, man darf es halt nicht verurteilen, weil es ist ja heute noch so, dass es halt schwer ist für Mütter, gerade wenn auch der Vater nicht da ist oder sehr viel arbeitet, alles unter einen Hut zu kriegen. Und für sie war das halt der beste Weg, ne?
Also. Ich denke auch, dass das schwierig zu vereinbaren war, sicherlich, ihr Lebensstil und ihre Arbeit. Sie war ja wirklich auch eine sehr produktive Autorin, ne? Das zu vereinbaren noch mit einem Kind war sicherlich schwierig. Und es war ja auch eigentlich nicht unüblich, die Kinder zu Bildung oder zur Erziehung ein Stück weit abzugeben und das anderen zu überlassen.
Na, aber genau.
Du hast schon recht, sie hatte ja ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrer Mutter. Da ist das dann schon auffällig, der Umgang mit der eigenen Tochter, da hast du recht, ja.
Ja, dass da das so in ihrem also dass die Tochter da auch so sehr früh diesen Ausdruck dafür findet, als Kind schon. Das fand ich.
Ja, ist interessant, ne? Weil sie spricht ja eigentlich mit der Puppe, aber man denkt direkt, sie überträgt ihre eigene Perspektive auf die der Puppe. Und empfindet das so, dass sie selbst gar keine Mutter mehr hat oder so. Aber es ist interessant, dass sie da schon von der Berühmtheit spricht, hast du gesagt, ne?
Ja, ja.
Das finde ich interessant, um das hier vielleicht mal wieder ein bisschen ins Positive zu kehren. Ich habe auch bei der Anfangsrecherche mal so ein bisschen Lebensstationen mit mir durchgeguckt von Colette. Und da wird gleich relativ präsent auch genannt, dass sie als erste Frau Frankreichs dann ein Staatsbegräbnis hatte.
Ja.
Wo ich auch dachte, Oh, wow, ist das jetzt eine Info, mit der man eine Biografie vielleicht auch anfangen muss, einen biografischen Abriss, ja. Weil so viel ja. hat sie dann davon ja nicht mehr, ne? Von ja. der erste ja. Frau Staatsbegräbnis. Und dann war ich aber relativ schnell auch froh zu sehen, dass sie zu Lebzeiten auch schon Erfolg hatte und ja, sie ja viel gekämpft hat, ne? Und selbstbewusst durchs Leben gegangen ist und sich allen Unwegsamkeiten gestellt hat und Gott sei Dank auch schon zu Anerkennung und Wohlstand zu Lebzeiten gekommen ist. Das fand ich dann ganz beruhigend zu lesen.
Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Diesen Ruhm hat sie sich halt tatsächlich dann in ihrer Zeit als Redakteurin auch erarbeitet, als sie für die Zeitung Matin auch geschrieben hat. Und sie hat da drin auch weitere Erzählungen veröffentlicht, aber auch Theaterkritiken. Und was ich auch interessant fand, war, dass ihr Mann wurde im Ersten Weltkrieg einberufen und sie ist praktisch inkognito an die Front gereist und war somit auch die erste Kriegsberichterstatterin. Also das war auch eine Info, die mir so noch nicht geläufig war. Und in dieser Zeit erschienen dann halt wirklich auch die Werke, mit denen sie ihre Berühmtheit erlangt hat. Und das war einmal Mitsu und das Werk Chérie. Und bei Chérie geht es auch nochmal um ein sehr prekäres Thema. Und zwar hatte Colette, also in diesem Werk gibt es charakteristische Parallelen zu ihrem eigenen Leben. Und zwar hatte Colette mit damals 47 Jahren ein Verhältnis zu ihrem 16-jährigen Stiefsohn gepflegt, das auch über 5 Jahre anhielt und in dem Roman mehr oder weniger thematisiert wird. Ja, also das ist tatsächlich auch ein Thema, was, naja, ich meine, nicht ganz pflegeleicht ist und halt auch heiß diskutiert worden ist. Genau, aber das sind tatsächlich, also die beiden Werke sind die, mit denen sie dann wirklich, sag ich mal, ihren Ruhm unterstrichen und bestätigt hat. Und 1918 war es dann auch so, dass ihr Werk, womit das alles losging, ne, diese Emanzipation und Selbstständigkeit, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, La Vagabonde, als Stummfilm verfilmt wurde. Und da ist sie dann halt auch sogar als Drehbuchautorin noch in Erscheinung getreten. Also die hat eine Vielzahl an Rollen, will ich es mal nennen, gesellschaftlichen wie auch sozialen, was eigentlich in dem Leben gar nicht möglich wäre. Und was ja wirklich auch interessant ist, ist, wenn wir uns mal diesen ganzen zeitlichen Rahmen anschauen. Also sie ist 1873 geboren und du hast es eben schon angesprochen, ihr Begräbnis fand 1954 statt. Die hat beide Weltkriege mitgemacht, sehr, also auch sehr bewusst erlebt. Und 1925 ist sie dann mit ihrem dritten Ehemann Maurice Goudéquet zusammengekommen, mit dem sie dann auch bis zu ihrem Tod zusammenblieb. Und da hat man dann halt auch nochmal gemerkt, wie lösungsorientiert und produktiv sie halt auch an diese Zeit und die Gegebenheiten rangegangen ist. Denn da war es so, dass er halt sein Juweliergeschäft aufgeben musste, weil es halt zur Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren kam. Und dann hat sie halt mit ihm zusammen ein Schönheitsinstitut gegründet und dort Schönheitsprodukte mit ihrem Namen drauf verkauft. Also das, was wir heute als Merch kennen. Ne? Also sie war da auch marketingtechnisch sehr versiert. Und genau, da sind aber auch trotzdem noch nebenbei sehr viele Erzählungen entstanden. Ne?
Also find ich auch interessant, dass du das nochmal ansprichst. Das passt für mich irgendwie gar nicht so richtig in das Bild, was ich mir von ihr jetzt gemacht habe bei der Recherche. Sie war ja wirklich eine sehr starke Frau, eine sehr mutige Frau. Das Thema, ja, Schönheit war sicherlich auch für sie immer ein Thema. Sie hat sich ja auch viel mit Sinnlichkeit beschäftigt. Finde ich interessant, weil es halt doch eher was Oberflächliches ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einen materiellen Hintergrund hat oder so. Aber im Grunde, was ich sehr beeindruckend an ihr fand, war einfach diese Stärke, Selbstbewusstsein und ihre Produktivität und vielseitiges Talent. Ne? Du hast das vorhin auch angesprochen, in wie vielen Bereichen sie produktiv war, mitgewirkt hat, was sie ausprobiert hat, wo sie dann auch erfolgreich war, weil sie sich einfach gut durchsetzen konnte, reicht eigentlich für 3 Leben, hatte ich den Eindruck.
Genau, und in der Zeit ist ja auch ihr Roman erschienen, mit dem sie das alles nochmal ganz gut zusammenfasst und wo sie ja auf ihre einzelnen Stationen auch nochmal eingeht.
Ja, ich habe von Colette diese Freuden gelesen, das ist 1932 erschienen, weil ich einfach dachte, ja, das gibt einem den besten Einblick in eine Persönlichkeit, die man gerne vorstellen möchte, eine Autobiografie. dann hat man keinen Filter von jemandem, der zum Beispiel eine Verfilmung macht oder der eine Biografie schreibt und sich bestimmte Aspekte rauspickt, sondern wir haben hier autobiografische Erzählungen von Colette. Und ich habe mir dadurch einen Einblick erhofft in sie als Person, der eben, wie gesagt, ohne einen bestimmten Filter ist. Und das knüpft an La Vagabonde, was du vorhin schon erwähnt hast. Und der Fokus liegt hier bei ihr auf verschiedenen Freundinnen und Freunden, verschiedene Bekanntenkreise, in denen sie verkehrt hat. Und das macht es total spannend. Man taucht direkt ab in diese Zeit, in dieses Paris, der Salons, der verschiedenen Gemeinschaften, der verschiedenen Künstlergruppen, so dieses Paris-Bild, das man vielleicht heute auch noch im Kopf hat, wenn man eben an Paris denkt, was die Zeit sehr geprägt hat, ist total spannend. Und sprachlich ist es schon poetisch gehalten. Also man merkt hier die Autorin, man merkt aber auch die Journalistin. Es ist sehr klar und unverblümt formuliert und sie verliert sich auch nicht zu sehr in Gefühl. Also es ist zum Beispiel, war für mich sehr schockierend zu hören, dass sie immer wieder von dem selbstgewählten Freitod der Person spricht. Da gab es zum Beispiel eine Anekdote, wo sie in einem homosexuellen Freundeskreis verkehrt und ein Mann einen Partner mitbringt, der wie eine Frau gekleidet ist und den dann alle so ein bisschen auslachen und so ein bisschen veralbern. Und dann erwähnt sie im nächsten Satz, dass der sich ja ein paar Tage später das Leben genommen hat, so wo ich erstmal so, wow, erstmal so krass schockiert war, ne? Oder wen sie auch sehr präsent darstellt, sehr greifbar, ist eine Dichterin, die unter dem Pseudonym René Vivien Gedichte veröffentlicht hat, hat mir jetzt nichts gesagt. Aber bei ihr ist immer so eine Atmosphäre wie in einem Grab, beschreibt sie zum Beispiel. Also sie hat die Fenster vernagelt, es wird nie gelüftet, es herrscht kaum Licht. Es gab die Anekdote, dass Colette sich eine Lampe zum Essen mitgebracht hat, weil es einfach dort so dunkel war. So Sachen, also es ist total spannend und genau, wie gesagt, also sie bringt hier die Personen, mit denen sie verkehrt hat, sehr gut und greifbar rüber. Das ist total spannend. Und ja, wir hatten es schon angesprochen. Surkamp sagt im Büchlein, dass sich Colette auf das Sinnliche konzentriert hier in dem Buch, was man nochmal merkt, ist ein bisschen unkonkret, finde ich. Es geht sehr viel um Frauen- und Männerrollen, um das mal ein bisschen greifbarer vielleicht noch zu machen. Und natürlich geht es auch um Liebe und auch um körperliche Liebe, aber vielmehr doch auch um psychologisches Geflecht und Geschlechterrollen, die eben nicht schwarz und weiß sind und natürlich damals auch nicht waren, ne? Eher nach außen, natürlich, klar, alles andere war gesetzeswidrig, aber schwarz und weiß war es eben damals auch schon nicht. Und ich habe mir hier mal einen Textauszug aus dem Buch ausgesucht, wo es um das Thema Schlaf geht und dass im Schlaf die eigentliche Persönlichkeit des Menschen rauskommt. Da schreibt sie in Die Freuden: Der Schlaf bringt eine unberechenbare Zahl von Frauen der Form wieder näher, die sie zweifellos gewählt hätten, erhielte sie der wache Zustand nicht in Unkenntnis ihrer selbst. Das Gleiche gilt für den Mann. Oh, ihr Grazien eines schlafenden Mannes, ich sehe euch noch vor mir. Von der Stirn bis zum Mund war er hinter seinen geschlossenen Lidern nichts als Lächeln, Sorglosigkeit und Schalkhaftigkeit einer Sultanin am vergitterten Balkon. Und ich, die Törichte, der es gepasst hätte, ganz und gar Frau zu sein, betrachtete ihn mit einem männlichen Bedauern. Ihn, der ein so hübsches Lächeln hatte und über einen schönen Vers eine Landschaft in Erregung geriet. Also ganz spannend, ne? Dieses klassische Mann, klassische Frau gibt's eben nicht, sondern sie sieht gerade auch in ihrem Freundeskreis und in den Menschen, mit denen sie verkehrt, immer diese Zwischenwelt, dieses Androgyne, dieses, man ist nie ganz Mann, so wie die Öffentlichkeit den Mann sieht, und man ist nie ganz Frau, wie die Öffentlichkeit die Frau sieht. Das fand ich total spannend in dem Buch.
Ja, klasse. Danke für den Abriss. Das spiegelt halt wirklich diese Periode halt nochmal wirklich sehr schön wider. Es ist halt so, dass nach dieser, also das hat sie ja in den 30ern geschrieben, hast du gesagt, ne? Mhm. Genau, und es ist halt so, dass ab 1939 litt sie halt unter einer fortschreitenden Arthrose an den Hüftgelenken, die sie halt auch bis zu ihrem Tod begleitet hat. Und selbst diese Zeit wo sie halt unter starken Schmerzen litt, also es ist bekannt, dass sie keine Schmerztabletten genommen hat, hat sie auch genutzt, um produktiv zu werden. Und als sehr versierte Beobachterin hat sie selbst diesen Schmerz analysiert und ihre Außenwelt, weil sie war dann halt ans Bett gebunden und hat ja das Leben nur noch durch ein Fenster wahrgenommen. Und so heißt dann auch der Text, der damals entstanden ist, der heißt De ma fenêtre, Paris durch mein Fenster. Und ja, in diesem beschreibt sie halt ihre Zeit, in der sie halt nur noch an das Bett gefesselt war. Und das ist, geht dann halt so weit, dass sie am 3. August 1954 stirbt in Paris und halt dieses Staatsbegräbnis erhält, was du halt auch gesagt hast schon. Und sie ein so großes Blumenmeer erhält, dass ihr Grab halt unter diesem gar nicht mehr sichtbar ist. Also das war ein sehr großes Ereignis und zeigt nochmal sehr schön, was für eine Bekanntheit sie dann halt zu der Zeit auch schon erreicht hat. Ne? In diesem doch sehr turbulenten Leben, was halt seine Höhen und Tiefen hatte, aber was ja von sehr vielen Extremen, fand ich, halt auch geprägt war. Ja.
Ja, absolut. Genau. Ich hatte damals, das war so mein erster Gedanke zum Thema Autobiografie und Colette, super, Paris de ma fenêtre klingt für mich super, Paris durch mein Fenster, gegen Ende des Lebens geschrieben, dachte ich, da kriege ich die Infos, die mich interessieren, ist tatsächlich auf Deutsch gar nicht mehr zu haben. Da war ich schon ein bisschen, ja, ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Auf Französisch kriegt man es noch oder aus Frankreich bestellt im Original, aber auf Deutsch nur noch gebraucht für 80 Euro aufwärts.
An der Stelle, liebe Leute, es ist tatsächlich so, dass viele Werke vergriffen sind, dass viele Werke nicht mehr so publiziert werden, wie wir uns das vorgestellt haben. Und auch ich dachte in meinem Wahn, dass, als ich mich auf die Schriftstellerin gestürzt habe, dass ich da doch noch etwas mehr finde. Aber es war dann doch, es hat sich doch als etwas tricky rausgestellt. Aber das hat es auch wieder so ein bisschen spannend gemacht, weil das natürlich, weil man so ein bisschen wie so ein Schatzsucher. Und ich bin sehr froh, dass ich auf diese Bilddokumente gestoßen bin in der Bibliothek. Es war ein Präsenzbestand, also auch nichts mit mitnehmen oder so. Wo ich dann doch nochmal einen sehr tiefgehenden Einblick, also sehr viele Zitate auch gefunden habe. Da war ich sehr, sehr dankbar drüber. Also Props gehen raus an die Bibliothek Leipzig. Yeah!
Wir könnten natürlich auch unser Französisch aufpolieren und alles im Original kaufen. Das wäre auf jeden Fall einfacher gewesen, aber dann hätte die Podcast-Folge wahrscheinlich noch ein halbes Jahr warten müssen.
Genau. Also, ja, mein Französisch ist tatsächlich auch etwas eingerostet. Also ich habe anderthalb Jahre in Aachen gelebt, da war ja Frankreich jetzt auch nicht so weit, aber
ach ja, schön.
Das ist dann doch etwas länger her. Da hat man tatsächlich auch noch mehr Französisch geredet, ne, durch die Nähe zu Belgien und so, aber würde ich mich jetzt so auch nicht mehr rantrauen. Was aber der Fall ist, ist ja, dass man durch sie direkt ja sehr viel mitbekommt, einfach durch ihre Bücher. Weil die ja so, also sie hat ja sehr viel veröffentlicht. Wir haben ja jetzt wirklich hier auch wieder nur einen ganz kleinen Teil angerissen. Die Bücher, die wir am wichtigsten fanden, was ihr Leben angeht und die halt auch dieses halt ihre Schaffensperioden unserer Meinung nach sehr stark rausstellen. Und das waren für mich halt, wie gesagt, die Claudine-Reihe, die naja, die wahrscheinlich auch am bekanntesten mit ist, aber für mich halt am wichtigsten eigentlich La Vagabonde, weil das halt der Sprungbrett, sag ich mal, war in ihre Selbstständigkeit bis hin zu dem, was du angesprochen hast. Diese Freunde, ich denke, da konnten wir einen ganz schönen Abriss schaffen, einen kleinen Rundumschlag liefern. Wir hoffen, wir haben euch an der Stelle mit einem Überblick versorgt über Colette als Autorin. Wir hoffen, dass euch das anregt, euch da ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen auch, vor allem mit ihren Büchern. Und natürlich, wer wirklich wissen will, wie das Ganze begonnen hat und wie sie überhaupt dazu gekommen ist, mit dem Schreiben zu beginnen, da ist natürlich auch der Film auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Also.
Genau, das denke ich auch. Also,
der bietet einfach einen schönen Einstieg.
Das stimmt, das unterstreiche ich so. Ich werde auf jeden Fall bestimmt das ein oder andere Buch mir noch besorgen und da nochmal reingucken, weil es wirklich spannend ist und Lust auf mehr macht. Und um schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge zu geben, da bin ich an der Reihe, euch eine Autorin meiner Wahl vorzustellen. Und ich habe mich für einen Zeitsprung entschieden. Wie letztes Mal werden wir euch einen kleinen Teaser geben mit einem Zitat der Autorin, die dann in der nächsten Folge Gegenstand des Podcasts wird. Es gibt einen Zeitsprung und das Zitat lautet wie folgt. habe einen bürgerlichen Mann geheiratet, führe einen bürgerlichen Haushalt und muss mich entsprechend benehmen.
Bam. Aha, bam, bam. Da bin ich ja gespannt.
Das macht hoffentlich neugierig auf die nächste Folge, in der ich euch dann die Autorin vorstellen werde, die das gesagt hat.
Das wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr direkt. Ja, also ich bin gespannt an der Stelle. Es war mir wieder eine Freude. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr bei unserer zweiten Folge dabei wart. Wie schon erwähnt, wir freuen uns immer über ein Feedback. Wir danken an der Stelle auch schon für das Feedback, was uns zur ersten Folge schon erreicht hat. Also das war ja spitze. Vielen Dank dafür. Auch, ja, wir haben schon Kommentare, wir haben Nachrichten bekommen. Das macht natürlich Lust und Mut auf mehr. Und wir wissen, dass das scheinbar ganz, ganz in Ordnung ist, was wir machen. Und dass wir damit erstmal weitermachen können. Und genau, in dem Sinne.
Hat mich auch total gefreut, das Feedback.
Ja.
Auf jeden Fall. Falls ihr Fragen habt oder falls ihr nochmal tiefer ins Thema einsteigen wollt, falls ihr was zu uns wissen wollt, vielleicht auch, schreibt uns gerne weiterhin. Schaut auf Facebook oder Instagram mal vorbei. Wir sind offen für den Austausch und freuen uns natürlich auch, wenn wir merken, wir machen das nicht nur für uns, um ein bisschen Spaß zu haben und für Marianne und mich einen angenehmen Nachmittag zu gestalten, sondern dass wir gehört werden, dass ihr uns zuhört, dass ihr Fragen habt, dass ihr zustimmt, dass ihr Dinge vielleicht auch anders seht. Über solche Rückmeldungen freuen wir uns auf jeden Fall.
Genau, weil ja, wir sind da sehr offen eingestellt und plaudern ja einfach, wie man merkt, gerne über solche Themen, über Literatur und wie sie und wo sie und wann sie geschrieben wird. Und genau, in diesem Sinne.
Ja, ich danke dir und wir hören uns bald wieder.
Bei Autorinnen im Porträt. Bis dann.
Tschüss.